Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Du arbeitest ja viel mit und für Kinder, aber du hast ja selbst auch als Kind schon richtig Blut geleckt und als ganz Kleiner schon Theater gespielt.
Das stimmt. Meine Mutter hat eines Morgens in der Zeitung gelesen, dass Kinder gesucht werden für ein Haus in Montevideo, das Stück, im Neuen Theater in Hannover. Und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte mitzumachen. Und dann bin ich dahin, habe ein Gedicht aufgesagt und war dann Decimus in irgendwie 60 Vorstellungen oder so in ein Haus in Montevideo. Und ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen, als irgendwie auf der Bühne rumzuspinnen. Und das ist bis heute so.
Und das Gedicht war Der Spatz auf dem Schulhof.
Oh ja, Mensch, das hat aber jemand vorbereitet. Hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst. Toll. Aber hallo, ich kann es auch übrigens nicht mehr. Aber es war von James Krüss, soweit ich weiß. Das hatten wir nämlich gerade da in der Schule. Und andere haben zum Beispiel was vorgesungen. Das hat mich noch sehr verwundert. Alle meine Entchen oder so. Da dachte ich, man kann doch hier nicht hingehen und alle meine Entchen vorsingen. Das geht doch mit 7 Jahren schon gar nicht mehr.
Wie uncool.
Ja, aber echt. Die wird bestimmt nicht genommen.
Du hattest ja eigentlich für einen Jungen, wenn ich das so sagen darf, ganz ungewöhnliche Hobbys, nämlich Klavier und Ballett.
Ja, das ist der Fehler, den die meisten Jungs machen, dass sie zum Fußball gehen. Das ist ja total bescheuert, weil die ganzen Mädels, die gut aussehen, die sind alle beim Ballett. Und deswegen habe ich gleich gesagt, Mensch, da möchte ich natürlich mit nachmittags mit Simone und Franziska und Katharina, wie sie alle heißen. Montags waren wir 2 Jungs, das war so mittelschön. Dienstags war ich alleine, das war natürlich fantastisch. Und dann bin ich da rumgehoppelt und die ganzen Schneeflöckchen um mich rum.
Und hat es denn geklappt?
Ja, und wie?
Mit den Mädels, meine ich.
Ach so. Ja, gut, das mit den Mädels hat auch irgendwie, ja, doch, doch. Also ich habe mich irgendwie jede Woche in eine andere verguckt. Ich fand es ganz toll.
Und Klavierspielen?
Ich wollte unbedingt und finde Klavier bis heute einfach eins der vielseitigsten Instrumente, weil man im Grunde ein ganzes Orchester auf einer Tastatur hat und ganz viele verschiedene Stilrichtungen spielen kann. Und Klavier ist mein Lieblingsinstrument.
Und diese Erkenntnis hattest du auch schon als Kind? Du hast tatsächlich auch geübt?
Nein, also da war ich dann natürlich ein ganz normales Kind, das keine Lust hatte zu üben. Es hängt sehr, sehr vom Lehrer ab oder von der Lehrerin, ob man Lust hat zu üben und wie man da geführt wird. Ich hatte zwischendurch eine ganz schlechte Lehrerin und habe dann geheult beim Üben und die wollte, dass ich Konstanz liegt am Bodensee übe und ich wusste nicht, was Konstanz oder der Bodensee ist und auch kannte das Lied nicht und habe immer geheult nachmittags. Und dann haben wir den Lehrer gewechselt und dann ging es richtig gut aufwärts und ich habe Stücke gespielt und improvisiert und so.
Du hast auch Gesangsunterricht genommen und diese Musikalität hattest du von deinem Papa?
Ja, und glaube ich auch von meiner Mutter. Also Musik war immer in unserer Familie. Mein Urgroßvater war der große Organist im Dorfe. Meine Oma ist sehr musikalisch. Wir können irgendwie alle singen, so ganz gut. Und jeder hat eigentlich Klavier gespielt in unserer Familie. Es war irgendwie ganz normal. Es gehörte dazu. Da gab es ja noch kein Internet und Computer und Handy-Stress, sondern man hatte halt ein Instrument.
Du bist aufgewachsen in Hannover und dann ging es aber noch während der Schulzeit nach München, wo du das Abi gemacht hast. Das war ein Kulturschock, oder?
Ja, für die Bayern war es ganz schlimm, dass ich plötzlich da war. Und sie haben es, glaube ich, inzwischen verkraftet. Sie feiern auch wieder ausgelassen das Oktoberfest. Aber es war natürlich mit 10 für mich schon ein kleiner Schock, weil alle Freunde in Hannover blieben und es in dem Alter ohne Internet tatsächlich auch fast unmöglich ist, Kontakte zu halten. Also man kann ja nicht hin und her fahren oder chatten oder irgendwas. Und ich war sehr traurig, habe mich dann aber schnell dran gewöhnt. Und München ist eine tolle Stadt, für Kinder auf jeden Fall sowieso, weil man kann Fahrrad fahren, die Stadt ist sehr grün.
Hast du die Bayern überhaupt verstanden?
Teilweise. Das Wichtigste habe ich, glaube ich, verstanden. Den Rest war, glaube ich, ganz gut, dass ich nicht verstanden habe. Aber irgendwann rutschen einem natürlich so nordische Floskeln raus. Mhm. Und Kinder sind sehr direkt und sehr ehrlich und lachen einer natürlich direkt aus, wenn man irgendwie sich verlesen hat oder so. Und da habe ich dann Quatsch gesagt, haben alle gelacht, weil das Wort Quatsch kommt da nicht vor.
Die sagen dann Schmarrn oder was?
Richtig, genau. Und all diese Kleinigkeiten musste ich natürlich lernen.
Von welchem Moment an wusstest du denn, dass du im Grunde auf die Bühne möchtest?
Ja, als ich mich rausgequält hatte im Grunde. Vom ersten Moment, ich hatte nämlich schon bei meiner Geburt die ersten Zuschauer. Das war so eine Schaugeburt sozusagen für angehende Ärztinnen und Ärzte. Also da haben sich mehrere Menschen versammelt und insofern hatte ich meinen ersten Applaus direkt nach 10 Sekunden, glaube ich, beziehungsweise meine Mutter verdientermaßen. Und dann war für mich klar, so muss es weitergehen. Eigentlich ist das schön, wenn man anderen eine Freude bereitet und wenn es nur ist, dass man geboren wurde. Aber es ist natürlich immer wieder eine Herausforderung, ein schöner Moment, wenn man auf der Bühne ist und entweder singt oder spielt oder irgendwas macht und Leute damit unterhält.
Wie ging es dann weiter? Dann gab es ja so Gastauftritte verschiedene. Du hast auch Jobs angenommen, Requisite, Theater und so.
Oh ja, genau. Irgendwann ist man zu alt für Kinderrollen, aber noch zu jung für die Erwachsenenrollen. Das ist so ein ganz schwieriges Alter für Schauspiel. Und deswegen dachte ich, irgendwas am Theater möchte ich machen. Mit 18 konnte man da Requisitenaushilfe werden. am Staatstheater am Gärtnerplatz in München und ich wurde da genommen, obwohl ich sehr schmale Schultern habe, aber Requisiten sind auch die kleinen Teile. Also es ist ja nicht die große Kulisse, die man hin und her ziehen muss. Und das habe ich sehr genossen und habe da eigentlich auch Gesang und Oper schätzen gelernt. Das fand ich vorher eher nervig, muss ich sagen. Also ich habe mich gefragt, warum jodelt die noch 20 Minuten? Laut Stück ist sie eigentlich schon tot und so. Also ich habe es einfach nicht ganz verstanden. Da dachte ich irgendwann, Mensch, faszinierend, was die machen, dass sie so ganz hoch, ganz leise singen und im dritten Rang hört man es noch. Und das machen die 20 Mal im Monat. Oder so. Also das hat mich dann total gefangen genommen und ich habe da meinen Nebel gemacht und meine Requisiten aufgebaut und war glücklich.
Du hast 2002 ein Stipendium bekommen und zwar des Bayerischen Richard-Wagner-Verbandes. Was hat denn das beinhaltet?
Das beinhaltete den Besuch mehrerer Stücke. Tatsächlich, da muss man ja sonst jahrelang warten während der Festspiele in Bayreuth. Und damals hat noch Wolfgang Wagner persönlich eine Führung durchs Haus gegeben und man durfte Fragen stellen. Und das war also die erste Nähe, die ich gewonnen hatte zu dieser großen Kultur, zu diesem Ross, wo manche sich natürlich gar keine Lust haben, sich dem zu nähern und andere es nie erreichen oder das Gefühl haben, dass es so hoch ist. Das war ganz toll für mich in dem Alter.
Und dann kam der Tigerentenclub.
Oh ja.
Wie kam es dazu?
Was für eine Alternative zu den Festspielen
oder?
Bayreuth.
Ja,
ja, da kam es durch ein Casting dazu. Ich habe einen kleinen Bruder, oder was heißt, inzwischen ist er größer als ich, aber damals war er 8, 9, das ist 15 Jahre jünger. Und ich kannte den Tigerentenclub, wusste genau, was das für eine Sendung ist und dachte mir, Mensch, das ist eigentlich so witzig, da gehe ich mal hin und hole für ihn ein Autogramm von Günther Kastenfrosch für Jonas. Und dann hat das so geklappt, weil ich dachte, es klappt sowieso nicht, dass ich da der Moderator werde. Ich war irgendwie locker und nicht aufgeregt und dachte mir, auch schön, dass ich mal hier war. Dann kam ich nach 2 Monaten in die zweite Runde. Tatsächlich, ich habe 2 Monate nichts gehört und dachte mir auch, ja, es wird sowieso nichts. Klar, wusste ich ja. Dann die dritte Runde, irgendwann waren wir 30, dann waren wir 5, dann waren wir 2. Und der andere hat dann abgesagt. Der wollte nicht. Den hätten sie auch genommen. Mhm. Das heißt, zack, mit dem Schlag war ich es. Und das hat natürlich mein ganzes Leben verändert.
Du hast ja unglaublich viele unterschiedliche Sachen gemacht. Also 2006, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen chronologisch noch durchgehen, mit Otto auf Ice Age 2 oder 2. Ich weiß gar nicht, wie habt ihr das gesagt? Ice Age 2.
Ice Age 2, glaube ich.
Genau.
Ja.
Kinotour. Mhm. Wie war denn die Zusammenarbeit mit Otto?
Ach, das war super stark. Ich war sehr aufgeregt, als es hieß, morgen frühstückst du mit Otto um 10 oder so und um 11 ist euer erster Auftritt oder 11.30 Uhr in dem Kino. Da dachte ich, oh Gottes Willen, wenn ihr mich jetzt total blöd findet oder unlustig oder unsympathisch, wie auch immer. Was machen wir denn dann? Wir sind dann 2 Wochen auf Tour. Und ich habe kein Auge zugedrückt, kam dann rein in den Frühstücksraum am nächsten Morgen und da saß er schon und hat sich irgendwie sein Ei aufgeschlagen und hat sofort gestrahlt und gelächelt und war super nett und jede Aufregung ist sofort verflogen. Aber er wollte natürlich auch wissen, so, was hast du dir überlegt? Erzähl mal, was hast du denn jetzt vor, was machen wir denn jetzt? Und dann dachte ich, oh Gott, jetzt muss ich Otto erzählen, was ich mir überlegt habe. Und er fand das dann auch so einigermaßen gut. Und dann sind wir losgefahren und von da an waren wir irgendwie Freunde eigentlich.
Und ihr macht ja auch öfter was zusammen. Also jetzt ganz aktuell im November, da bist du irgendwie Part innerhalb seiner Show im ZDF.
Genau, es gibt eine riesengroße Show zum 50-jährigen Bühnenjubiläum von Otto. Und da hat er seine ganzen Otto and Friends sozusagen versammelt. Und ich hatte die große Ehre, dass ich auch mit dabei sein durfte in 2 Sketchen. Und einmal den jungen Marius Müller-Westernhagen spielte und einmal einen kleinen Jungen, den Otto früher selbst gespielt hat. Und das war natürlich ein Riesenerlebnis.
Dann kam die Moderation auch im Kika Beste Klasse Deutschlands.
Ein Quiz für 6., 7. Klassen. Du hast es sicherlich schon oft gesehen, Marion.
Na, aber immer.
Ja, immer. Es kommt dann jeden Abend vor Pfingsten 4 Wochen lang. Und es ist tatsächlich ein richtiger Run auf diese Sendung inzwischen. Die war ja ganz, ganz neu am Anfang. Jetzt kennt sie im Grunde jedes Kind und alle wollen irgendwie mitmachen. Ich höre den ganzen Tag, wir wollten auch mitmachen, wir konnten leider nicht und so. Wir wurden nicht genommen, denn es bewerben sich irgendwie 1500 Klassen auf 32 Plätze. Jedes Jahr. Und das ist ganz toll einerseits, ein Riesenkompliment an alle Macher. Also wir sind ein Riesenteam. Und andererseits auch sehr schade, dass man den ganzen Tag sagen muss, Mensch, das tut mir leid und probiert's doch nochmal. Mhm. Aber es ist eine tolle Sendung. Da lerne ich auch viel, kann viele Fragen überhaupt nicht beantworten. Mogel so ein bisschen in den Buchbesprechungen, guck blättere vor, was die richtige Lösung ist und so, dass ich mich nicht blamiere. Ne?
Buchbesprechung ist auch ein gutes Stichwort, denn du schreibst ja auch Kinderbücher.
Ja, ich habe in Kinderbüchern mitgemacht, sagen wir so. Ich habe Interviews geführt für Kinderbücher.
Malte fragt.
Ja, Malte fragt eben. Ich habe die Fragen gestellt, verschiedenen Menschen. Und insofern ist das wieder meinem Beruf als Moderator sehr nah gewesen. Ich habe mit Leuten telefoniert wie Andreas Kieling oder Interviews geführt mit Forschern in Spitzbergen, die irgendwie herausgefunden haben, dass Algen auch Sonnenbrand kriegen können, obwohl sie im Wasser sind, durch das Ozonloch und so. Spannende Themen, die man zwischendurch hat.
Woher kommt denn, was glaubst du, deine Liebe tatsächlich für diese Arbeit mit Kindern und für Kinder?
Ich glaube, weil ich sehr gerne spontan bin und Kinder unheimlich direkt sind und ehrlich und sagen, wenn sie keine Lust haben oder auch sagen, also begeisterungsfähig sind. Ne? Das merkt man sofort, wenn sie sagen, hey, das ist richtig super, da mache ich mit, oder die strahlen und freuen sich. Das mag ich einfach wahnsinnig gerne, diese Unmittelbarkeit von Kindern. Und bei Erwachsenen, da spielt dann immer so ein bisschen Diplomatie mit rein. Es gibt politische, wirtschaftliche, sonstige Gedanken, die immer irgendwie uns Erwachsene so schön blockieren. Das ist bei Kindern alles nicht. Und das finde ich toll.
Und die sind ja auch knallhart in ihrer Kritik. Also beispielsweise, wenn du auf der Bühne stehst, du machst ja auch Musicals, Kindermusicals, Hänsel und Gretel, Oliver. Dann sind die ja wahrscheinlich sehr direkt in der Reaktion.
Ja, absolut. Also manchmal, wenn man denkt, Mensch, das ist doch eine Stelle, da lachen sie alle, da ist dann Totenstille. Oder an einer anderen Stelle ist man völlig überrascht, dass das gelacht wird. Also das ist sehr witzig. Man kann sie nicht einschätzen.
Nicht zu vergessen natürlich auch der kleine Medikus, wo du ja auch aktiv bist, von Professor Dietrich Grönemeyer. Das ist ja auch einer, der brennt, der Visionen hat. Also ähnlich wie du, der explodiert vor Ideen. Das heißt, als ihr euch begegnet seid, da habt ihr euch gesucht und gefunden, oder?
Ja, wir sind direkt zusammen explodiert. Also das ist ganz, ganz toll. Und wenn wir telefonieren, das zieht sich. Oder wenn wir uns sehen, die Abende sind sehr, sehr lang und Dietrich ist ein unglaublich herzlicher Mensch. Noch dazu, das macht die Zusammenarbeit. Also wenn wir außerhalb der Freundschaft auch arbeiten tatsächlich und uns konzentrieren und beide mal zusammenreißen und einen roten Faden suchen und auch finden. Sehr, sehr angenehm. Und ja, einer der interessantesten, tollsten Menschen, die ich kenne.
Und seit einiger Zeit bist du auch Botschafter der Dietrich Grönemeyer Stiftung. Mhm. Was ist denn die Botschaft?
Die Botschaft ist, dass man durch ein Miteinandersein und durch Bewegung, durch Spaß, Tanz, Theater, Gesang, da kommt wieder der kleine Medikus als Musical oder als Theaterstück mit rein, ein noch schöneres Leben hat, als wenn man einfach auf dem Sofa sitzt und sich grämt und ärgert. Und das muss man ruhig zwischendurch mal sagen, weil viele viel zu lange rumsitzen. Also er sagt dann immer, wie viele Kinder und Jugendliche, er hat die ganzen Zahlen drauf, das weiß ich jetzt nicht.
Er war ja auch gerade hier bei uns im Studio.
Dann sind die Zahlen liegen
die
hier
Zahlen
noch irgendwo
durch,
rum.
Genau.
Ja, wie viele Rückenschmerzen haben tatsächlich und sich unwohl fühlen durch dieses moderne Leben, wo man immer nur irgendwie über sein Handy gebeugt irgendwo sitzt.
Rückenschmerzen und Kopfschmerzen vor allem, schon bei ganz kleinen.
Genau, Kopfschmerzen und die Dinge, die man sonst erst später als Erwachsener ja früher hatte, die haben einfach Kinder jetzt schon, die Symptome. Und da kann man vorbeugen und das ist die große Botschaft. Man kann vorbeugen und man sollte auch vorbeugen.
Und ihr habt ja wirklich richtig interessante Projekte.
Ja, absolut. Also es gibt jetzt neue Projekte, zum Beispiel ein Alpaka-Projekt. Da wird mit traumatisierten Kindern gearbeitet, weil man sich einem Tier nochmal anders nähern kann oder öffnen kann als traumatisierter Mensch, als einem anderen Menschen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Da war ich selber noch nie dabei, aber das ist jetzt so ganz, ganz neu. Und es gibt natürlich auch diese Kulturarbeit, in der wir vor allem uns sehr, sehr oft treffen, mit dem kleinen Medikus, dem Theaterstück.
Mit dem Medizirkus zum Beispiel, da war der ja im letzten Jahr Frankfurter Buchmesse.
Absolut, da hat die Buchmesse getobt, das war sehr schön. Und das ist einfach mit Spaß, Gesang und nicht mit Zeigefinger und überheblich und bla bla bla, sondern mit Freude zusammenleben und wissen, ach Mensch, so geht's also auch.
Wenn die Hörer jetzt sagen, Mensch, das sind ja tolle Ideen, wie kommen die da ran?
An Dietrich?
Ja, oder an dich, an
der die ist gut Botschaft, abgeschirmt, sehr gut abgeschirmt. Es gibt natürlich Informationen im Internet erstmal, wenn man sich darüber informieren möchte. Die DGS, Dietrich Grönemeyer Stiftung, kann man da finden. Und da sind natürlich auch alle Kontakte für Schulen, für Lehrer. Da kann man sich durchwursteln und findet das auch sehr schnell.
Wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, dir liegt eben auch sehr am Herzen, Kindern Klassik zu vermitteln, weil du selbst die Liebe zur Klassik entdeckt hast. Inwiefern engagierst du dich?
Orchester kommen auf mich zu, weil sie wissen, die Kinder kennen mich wohl aus dem Fernsehen. Und noch dazu mag ich eben Klassik und weiß da so ein paar Sachen drüber. Natürlich längst nicht alles. Und insofern moderiere ich sehr viele Kinder- und Jugendformate. Auch für Erwachsene natürlich zwischendurch, aber vor allem Kinder- und Jugendformate, weil das Publikum in diesem Alter schon gewohnt ist, mir irgendwie zuzuhören aus den verschiedenen Sendungen. Und so kann ich denen so ein bisschen Kultur Natur unterjubeln, ohne dass sie sich langweilen hoffentlich. Und ich hatte als Kind einfach den großen Vorteil, dass mir Theater, Klassik und all das angeboten wurde. Man muss das nicht nehmen und ich möchte auch niemanden überreden oder zwingen oder irgendwie. Das ist völlig falscher Ansatz. Aber wenn man ein paar Sachen über diese Musik weiß, dann kann man sie ganz anders genießen. Und dann kann man sie einfach noch dazu aufnehmen in seinen MP3-Player, iPod oder was weiß ich, was sie haben. Also die große Chance der Klassik ist, dass diese Welt immer schneller, immer hektischer und immer oberflächlicher wird und Klassik das pure Gegenteil davon ist. Es gibt natürlich nicht nur die langsamen Stücke, in denen man wunderbar wegdämmern kann, sondern auch die ganz aufregenden, also Stravinsky etc. Aber das ist, glaube ich, der Vorteil der Klassik, dass man mal rauskommt aus dieser unglaublichen hektischen Oberflächlichkeit.
Ich glaube, da ist es auch wieder wichtig bei den Kindern, dass man selber eben brennt für die Sache, nur so kannst du die entflammen.
Mhm, absolut. Und es ist so, es tut so gut, wenn man ein Instrument spielt oder wenn man in der Pubertät ist oder wenn man nicht in der Pubertät ist und traurig oder deprimiert, wie auch immer. Wenn man sich dann ans Klavier setzt oder wenn man eine Geige hat oder eine Flöte und weiß, wie man die bedient, dann fühlt man sich einfach besser. Das ist nicht nur wissenschaftlich erwiesen, sondern ist auch an, das kann dir jeder Musiker sagen, dass man einfach sich viel wohler fühlt und viel intensiver lebt, wenn man Musik macht und genießt.
Jetzt am 18. Oktober, da bekommst du zum dritten Mal in Folge, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, den Klassik-Echo überreicht hier in Berlin im Konzerthaus. Wie fühlt sich das an?
Das ist eine große Überraschung gewesen. Also ich da beim ersten Echo, da dachte ich schon, ich falle aus allen Wolken. Das ist ja der Hammer, ist es auch. Und das passiert einem nie wieder. Deswegen habe ich da den teuersten Anzug gekauft, den ich gefunden habe und die größte Party gemacht, die ich gemacht habe. Dann kam der Echo nochmal und nochmal. Das ist eine unglaubliche Ehre und eine ganz, ganz tolle Auszeichnung. Und es ist sicherlich sehr, sehr wichtig für alle, mit denen ich zusammenarbeite, dass wir so weitermachen. Also, dass man bestärkt wird zwischendurch auch durch solche Preise, weil sie einfach Aufmerksamkeit erregen und weil sie vielleicht noch Publikum generieren und einfach so ein Zeichen setzen von, das ist übrigens auch noch im Angebot.
Und diesmal bekommst du ihn in der Kategorie Klassik für Kinder für eine ganz besondere CD-Produktion, nämlich des Kaisers Nachtigall.
Ja, es ist eigentlich meine heimliche Lieblings-CD, muss ich wirklich sagen. Da erzähle ich die Geschichte nach Andersen. Es gibt einen neuen Text von Dorothea Bossert. Und das SWR-Vokalensemble, mein Lieblingschor tatsächlich, singt und macht Geräusche und klingt durch dieses Stück. Und dann gibt es Michala Petri an der Blockflöte, die fantastisch spielt. Sie ist die Nachtigall. Also viele denken jetzt, oh Gott, das wäre eine Blockflöte. Das war doch dieses nervige Teil, was wir in der Grundschule hatten und keiner konnte so richtig und alle mussten. Das ist natürlich ein völlig anderes Niveau. Ist wirklich, man merkt überhaupt nicht, dass das eigentlich Musik ist. Man schwebt so mit dahin tatsächlich. Also wie Michala spielt, ist unfassbar. Das habe ich so vorher auch noch nie gehört. Und ich durfte die Geschichte erzählen und auch Geräusche machen und so ein bisschen das lebende Hörspiel. Also auf den Gong hauen, wenn es um den Kaiser geht oder mit den Puschen unten putzen, wenn sie alle durch den Palast schleichen und so. Und so haben wir das live aufgeführt und eine CD aufgenommen.
Und dabei selber wieder Kind sein.
Ja, natürlich. Oder vergessen, dass man überhaupt irgendwie Kind oder erwachsen ist. Das ist einfach so ein Gefühl, wenn man gar nicht drüber nachdenkt. Das ist das Angenehmste. Wenn man einfach so im Fluss ist in diesem Stück und mit allen so Klänge erzeugt und eine Geschichte erzählt. Das ist super.
Wenn du dann den Preis bekommst, auf der Bühne stehst, hast du dir das vorher überlegt, was du sagen willst oder machst du es aus der Bewegung heraus?
Das mache ich aus der Bewegung und die dauert ungefähr 5 Sekunden. Also man kommt bei dem Klassik für Kinderpreis auf die Bühne und muss dann auch sofort wieder gehen. Es wird gar nicht groß gesprochen. Man kriegt diese Trophäe und dann schön, dass Sie hier waren, denn es gibt Echos in ganz, ganz vielen Kategorien und natürlich sind nur die ganz, ganz großen Stars überhaupt in der Show auch drin, die das ZDF aufzeichnet, was klar ist, man muss ja immer irgendwie an die Quote auch denken und da sind natürlich dann die großen Namen lang etc. da und dann kommen noch die 15 anderen Kategorien ganz schnell auf die Bühne gehoppelt. Trotzdem finde ich, ist das eine tolle Auszeichnung und ich glaube, es ist weniger dieser Moment auf der Bühne als das Zeichen, dass dieses Werk prämiert wurde oder dass diese Zusammenarbeit so weitergemacht werden sollte.
Im November bist du dann wieder in Berlin für eine große Konzertmoderation Merry Christmas in der Berliner Philharmonie.
Yes, it's Christmas time. Das heißt also kurz vor Weihnachten ein Adventsquiz. Da sind wir wieder dabei. Also das Konzept ist so ein bisschen die Mischung aus der besten Klasse Deutschlands. Es wird so ein bisschen die beste Klassik Deutschlands vielleicht. Denn es spielen ja immerhin Berliner Philharmoniker. Das ist schon Wahnsinn. Wir sind in der Philharmonie. Es wird auch übertragen in dieser Digital Concert Hall. Das habe ich lange geübt. Und ich moderiere zusammen mit Sarah Willis. der besten Hornistin der Welt. Und vor allem auch der bekanntesten, nehme ich an. Und wir haben da eine Menge Spaß, teilen das Publikum auf in verschiedene Gruppen und dann werden Fragen gestellt zu den Stücken, entweder vorher oder nachher, sodass man sie anders hört.
Bist du eigentlich vor solchen Auftritten, auch vor so vielen Menschen, aufgeregt?
Also wenn ich so ein Stück noch nie aufgeführt habe, ist das wirklich unglaublich aufregend. Und ich versuche mich dann immer irgendwie zu beruhigen. Klappt natürlich überhaupt nicht. An sich finde ich aber, vor 5 Leuten aufzutreten, viel aufregender als vor 5000, weil das 5000 Leute sind irgendwie so eine Masse, also die ist so anonym schon fast. Das ist irgendwer und man sieht die vielleicht auch alle nie wieder. 5, die kennst du meistens.
Genau das hat Helge Schneider gerade erzählt. Den guckst du in die Augen und du bist total nervös. Genauso wie wenn die Familie da irgendwie mitsitzt.
Absolut. Also bei dem Geburtstag meiner Oma was zu singen, finde ich viel, viel aufregender als vor 2500 Leuten in der Operette.
Dann im Januar geht es ja auch schon wieder weiter. Bist du schon wieder hier in Berlin? Ist ja auch gut so. Am 8. Januar nämlich. Rhapsody in School im Konzerthaus wiederum.
Das ist eine Initiative von Lars Vogt, dem international bekannten Pianisten, der immer wieder seine Freunde zusammentrommelt und Kindern so Klassik näher bringt. Und da sind wir im Konzerthaus, ja, und lassen es krachen. Sharon Kamm ist dabei als Klarinettistin, Tanja Tetzlaff am Cello. Also wirklich wieder riesengroße Namen und das zeugt von der Qualität dieser Veranstaltung. Ist wirklich super. Im Konzerthaus natürlich auch ein fantastischer Rahmen. Und die Schulklassen, die letztes Mal schon da waren, die hatten, glaube ich, eine Menge Spaß und haben viel erfahren über Klassik und haben vor allem erfahren, dass es nicht nur darum geht, immer du musst, du musst, du musst. Also du musst still sitzen, du musst leise sein, du musst jetzt eine Stunde hier sein, du musst dein Handy ausmachen, sondern du darfst jetzt einfach mal eine Stunde hier sein. Das klingt schon ganz anders. Und deswegen komme ich, glaube ich, am Anfang auch rein. Das überlegen wir uns gerade noch so ein bisschen irgendwie in Jogginghose mit Chipstüte. Und es hat schon angefangen. Ich störe mit diesem Verhalten einfach dieses Stück. Und da wird mir erklärt, warum es eigentlich stört, wenn man redet bei Klassik. Das ist beim Rockkonzert nicht so schlimm. Da muss man sich sogar anschreien, um sich zu verstehen. In der Klassik, die Klassik beruht auf Ruhe. Sonst gibt es keine klassische Musik.
Tolle Projekte, tolle Auszeichnung. 3. Klassik-Echo. Schon mal herzlichen Glückwunsch. Natürlich an dieser Stelle Malte Arkona.
Danke und an alle anderen, die da beteiligt sind natürlich.
Danke, dass du hier warst und weiter viel Erfolg.
Lieben Dank.